herzlich willkommen zum eHealthTech-Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten Ideengeber, Startup-Gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Ich bin Doc Esser und ich freue mich auf unseren heutigen Gast. Es ist Dennis Geisthardt.
Auch ich begrüße unsere Zuhörenden. Ich bin Tobias Leipold und unser Gast ist Referent für Politik des Bundesverbands Gesundheits-IT, kurz BVITG e.V. Der BVITG vertritt die führenden IT-Anbieter im Gesundheitswesen in Deutschland und arbeitet dabei auch mit vielen internationalen Unternehmen der Branche zusammen. Die Produkte von eben diesen Anbietern werden bereits in bis zu 90% der ambulanten und stationären Sektoren eingesetzt. Darüber hinaus veranstaltet der Verband mit der DEMEA die größte Ausstellung der Gesundheits-IT in Europa, immer wieder wunderbar im Sommer.
Mit Dennis möchten wir heute darüber sprechen, wie die Politik die Digitalisierung des Gesundheitswesens angeht und vorantreibt, wie die Empfehlungen des Bundesverbands Gesundheits-IT wahrgenommen werden, wie das große Thema Datenschutz sich in dem Kontext entwickelt und wo noch Potenziale stecken. Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf den Wandel der Gesundheitspolitik in den letzten Jahren. Lasst uns einsteigen. Lieber Dennis, bitte stell dich doch unseren Zuhörenden einmal kurz vor.
Ja, vielen lieben Dank. Also ich glaube, Tobi hat das gerade schon ganz richtig gesagt. Dennis Geisthardt, 29 Jahre Politikreferent für den BVITG und in der Kapazität natürlich setze ich mich da auseinander mit grundsätzlich allen Aspekten zum Thema Regulatorik, politische Monitoring, politische Analyse in den relevanten Themen und Sachverhalten und betreue zudem in dieser Kapazität auch das Thema, alles rund um das Thema Daten, also von den Potenzialen und Use Cases bei der Nutzung über die entsprechende Governance der Technologiethemen, sei das Cloud oder künstliche Intelligenz oder Big Data, bis hin zum Thema Datenschutz und IT-Sicherheit und freue mich natürlich heute hier zu sein und mit euch über die spannenden Themen zu reden.
Tja, das finde ich selber spannend, dass so ein junger Typ wie du sich jetzt für Gesundheit in Bezug auf die Politik interessiert. 29 Jahre, oder?
Ja, ganz genau, ganz genau. Noch.
Also ich habe in 29 Jahren ganz andere Sachen mit dem Tobias Leipold gemacht. Aber
das also, erzählen wir später.
Also machen wir einen eigenen Podcast draus. Aber wie kommt es denn jetzt, dass du eben diese Kombination aus Gesundheit und Politik so interessant findest?
Ach, ich glaube, das ist eigentlich relativ naheliegend. Ich meine, wenn wir uns ansehen, über welche Themen wir gerade sprechen und an welchem Punkt in dem Prozess, sage ich mal, wir gerade im Gesundheitswesen stecken, dann ist das einfach ein sehr spannendes, sehr schnelllebiges und trotzdem sehr komplexes Gefüge. Ich glaube, so einen kompletten Sektor oder eine komplette Branche durch eine digitale Transformation zu führen und da mitzugestalten und das alles mit zu begleiten, ist natürlich auch für mich als Person sehr, sehr spannend. Und das alles in einem hochregulierten Feld zu machen, macht das alles noch spannender. Und dann ist natürlich da auch, das kann man, glaube ich, nie außen vor lassen, dieser gesellschaftliche Impact oder diese gesellschaftliche Bedeutung, die damit beikommt, eine ganz essentielle, warum man da auch mit Herzblut und Motivation dabei sein kann.
Aber wie darf ich, beziehungsweise wie dürfen wir uns denn jetzt deine Arbeit bei dem Verband ganz konkret vorstellen?
Ach, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, in welchem Themenbereich wir uns da aufhalten. Also ein Großteil ist natürlich Kommunikation, viel nach intern, aber natürlich auch viel nach extern. In erster Linie sind wir da Ansprechpartner für unsere Mitglieder, wenn die irgendwelche Themen oder Fragen haben, zu denen sie eine Einschätzung wollen oder die sie als bedrohlich oder zumindest interessant empfinden, dass wir uns dann da zusammen hinsetzen und das da Positionen und Inhalte erarbeiten. Aber natürlich ist ein extrem großer Teil auch extern der Austausch mit anderen Institutionen, mit der Regierung, mit dem Parlament, auf Landesebene, auf Europaebene, mit anderen Verbänden. Das ist ein sehr guter Mix und da kommen natürlich auch immer ganz spannende Gespräche bei raus, so wie wir es ja jetzt hier auch haben werden. Ich glaube, das Ziel dabei ist immer das Gleiche, die Identifikation von wichtigen Themen und dann natürlich auch ganz wesentlich die inhaltliche Aufbereitung und die Ausarbeitung von entsprechenden Positionen, um dann natürlich auch die den Transformationsprozess so ein bisschen zu beflügeln. Und wenn wir, also das wäre jetzt der Top-Anspruch natürlich, ne, wenn wir das alles so auf die Art und Weise umsetzen können, dann ist das schon, glaube ich, ein Großteil der Arbeit.
Also es gibt ja auch nicht so viele, die sagen, dass sie die Regulatorik spannend finden. Ich kann es aber nachvollziehen, denn mit unseren Lösungen, die wir so auf dem Markt haben, sind wir oft ja auch in diesen Bereichen vorgestoßen und man kann relativ viel auch tatsächlich gestalten. Aber passend dazu würde mich mal interessieren, ihr veröffentlicht seit mehreren Jahren auch immer wieder Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben. Ich glaube, es ist ja auch so, dass man sogar aufgefordert wird zum Teil von den Ministerien, dort Vorschläge reinzuschreiben. Dabei sind ja globale Themen oder unterschiedlichste Themen, die da angesprochen werden, digitale Schnittstellen zur Datenübermittlung, Interoperabilität, Pflegemodernisierung, ärztliche Tätigkeit und so weiter und so fort. Sag mal, wie funktioniert das? Wie kommt ihr dazu? Wie geht ihr dann da vor? Und wie wird denn das von der Politik so aufgenommen? Also, oder hast du das Gefühl, man pustet da Informationen rein und es passiert nicht viel?
Ja, das ist ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Das ist sehr stark abhängig vom Gesetz und vom Input, der geleistet wird und natürlich dann auch von dem Stakeholder, mit dem man das macht. Also grundsätzlich ist es so, das hast du ganz richtig gesagt, wir werden aufgefordert, wenn wir als maßgeblicher Verband für ein entsprechendes Gesetz wahrgenommen werden, da eine entsprechende Stellungnahme abzuliefern und werden dann natürlich auch eingeladen, vorzustellen, beziehungsweise in einer Anhörung nochmal unsere Kernpunkte da kurz vorzutragen. Wie das angenommen wird, das hängt ganz vom Thema ab. Also wir nehmen es tatsächlich so wahr, oder wir haben es jetzt in der Vergangenheit so wahrgenommen, dass das sehr abhängig von der Administration ist. Wir haben ja unter der Administration von Jens Spahn drei doch sehr große Digitalisierungsgesetze begleiten dürfen, die immer mit sehr kurzer Frist und sehr straffem Zeittempo oder Zeitrahmen dann umgesetzt und kommentiert werden musste. Das hat natürlich, wenn man sich das diese ganze Maschinerie, die dahinter steht, um eben so eine Stellungnahme zu erarbeiten, dann hat das natürlich irgendwie auch Auswirkungen auf den Prozess, ganz klar. Ne? Wenn man innerhalb von 3 Wochen Gesetzestexte mit 150 plus Seiten und dann auch noch fachlicher Bewertung umsetzen oder erarbeiten soll, dann ist das erstmal schwierig, ne? Ganz klar. Was wir wahrgenommen haben, ist aber, dass das im Nachgang ziemlich positiv immer wahrgenommen wird. Also wir sind da sehr wohl Aufhänger für Gespräche, hauptsächlich natürlich dann auch im Parlament, weil die natürlich auch nicht zwangsläufig die Zeit haben, sich da mit jeder kleinen Einzelheit so tief auseinanderzusetzen. Und das bieten uns eben unsere Mitglieder, die da natürlich auch sehr stark in dem Prozess involviert sind, die mit großer Expertise dahinter stehen und das sozusagen begleiten. Und stoßen wir, glaube ich, schon auf sehr offene Ohren. Jetzt sind Stellungnahmen natürlich eins dieser traditionellen Tools, die wir benutzen. Also ihr kennt die alle, Positionspapiere, etwaige Pressemitteilungen etc. pp. Ich glaube, was uns besonders gut in der Vergangenheit gestanden hat, ist auch proaktiv auf Themen draufzugehen. Also proaktiv Themen zu identifizieren und die zu gestalten, auch mit Inhalten zu füllen. Da treffen wir sehr stark auf offene Ohren und das äußert sich dann natürlich auch darin, dass das gehört wird und umgesetzt wird im Idealfall.
Du hast ja jetzt erst vor kurzer Zeit und das aber auch in Regelmäßigkeit seit mehreren Jahren Stellungnahme zu den Gesetzesvorhaben eben geschrieben und eben auch da zum digitalen Gesundheitswesen, digitale Schnittstellen zur Datenübermittlung, Interoperabilität, Modernisierung der Pflege. Wird das denn positiv von der Politik aufgenommen? Bekommt ihr dann auch ein Feedback oder denken die sich eher so, oh nee, nicht die schon wieder?
Nein, ich glaube, das wird schon positiv wahrgenommen. Ich meine, das wird ja auch nicht ohne Grund nachgefragt. Die Politik ist natürlich auch in ihren Ressourcen irgendwie begrenzt. Ich meine das gar nicht böse, aber die Kapazitäten, die so ein Bundestagsbüro hat oder die so ein Ministerbüro hat, die sind auch begrenzt. Ne? Und das heißt, immer man kann da nicht 100% alle Perspektiven beleuchten. Und das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Deswegen gibt's uns ja, ne, dass wir eben nochmal auch unsere Perspektive da einbringen können und auch nochmal unsere Flaggen setzen können, wo bei Punkten, die wir kritisch sehen, aber natürlich auch bei Punkten, die wir befürworten, für die wir uns auch seit längerer Zeit eingesetzt haben. Also grundsätzlich, die Wahrnehmung ist durchaus positiv. Inwiefern das dann auch Auswirkungen auf den tatsächlichen Gesetzesentwurf hat, da unterscheidet sich dann immer so ein bisschen das Endergebnis.
Jetzt hast du ja gerade aktuell etwas zur Telematikanbindung, Datennutzung in digitalen Gesundheitsanwendungen und der elektronischen Patientenakte veröffentlicht. Ja, wie siehst du denn diese Themen jetzt aus deiner Warte heraus? Also hat sich da was getan oder ist da viel Luft nach oben?
Das dürfte die Stellungnahme dann zum DVPMG gewesen sein, ne? Zum digitalen Digitale Versorgung und Pflegemodernisierungsgesetz war, glaube ich, das Akronym.
Genau. Titel,
ja. ja, also die gleichen sich ja da alle dann doch. Ja, das war ein ziemlicher Gewaltakt, das muss man auf jeden Fall sagen. Auch da hatten wir wieder eine relativ kurze Zeit dazwischen oder also nach der Umsetzung oder der Verabschiedung dieses Gesetzes gab es ja dann den Regierungswechsel von der Großen Koalition jetzt auf die Ampelkoalition. Ich glaube, da ist eine gewisse Latenz auch gerade wahrzunehmen, insbesondere wenn wir schauen, dass da viele Punkte, die wir in unserer Stellungnahme natürlich auch im einleitenden Teil oder auch in den expliziten ausformulierten Teilen angeprangert haben, dass die, oder was heißt angeprangert, die wir thematisiert haben, dass die jetzt dann von doch etwas mit einem Jahr Verzögerung auch angenommen werden. Also Stichwort Forschungsdatenzugang der Industrie ist da ein Thema, was wir gerade sowohl auf europäischer Ebene als auch auf nationaler Ebene thematisieren und was ich für ganz essentiell wichtig halte. Insgesamt die Nutzung von Gesundheitsdaten, die Etablierung einer E-Health-Strategie, die Aufhebung der Reglementierung oder der Beschneidung von Telemedizin. Das sind alles Themen, die wir jetzt gerade vermehrt wahrnehmen und die zu dem Zeitpunkt irgendwie noch nicht so richtig auf Gehör getroffen sind. Das ist natürlich für uns so ein bisschen eine Genugtuung, dass wir jetzt sagen können, wir haben es euch ja gesagt und die Themen sind wichtig und dass wir die jetzt dann auch entsprechend angehen können und mit ausgestalten können.
Du bist da schon immer ganz schön nah am Puls und wenn wir auf eurer Veranstaltung der DEMEA Herrn Lauterbach richtig verstanden haben, wird es ja im Sommer jetzt auch so eine Digitalisierungsgesetz oder neues Gesetz geben. Da sind wir natürlich schon gespannt, was da kommt. Weißt du da schon mehr, was da geplant ist? Und vielleicht, wie siehst du das jetzt? Heißt es ja, dass aber auch große Spargesetze kommen, wie sich das miteinander verhält?
Ja, ganz schwierig. Also ich glaube erstmal, kommen wir erstmal zum Positiven, dass was Herr Lauterbach angekündigt hat, war, dass wir nach der Sommerpause sozusagen anfangen mit der Erarbeitung einer E-Health-Strategie. Das ist eine Forderung, die wir seit wirklich langer Zeit pflegen. Ich glaube, das erste Mal haben wir das ganze Thema 2018 auf die Agenda gesetzt und das ist jetzt natürlich aus unserer Perspektive lange überfällig, aber nichtsdestotrotz sind wir da natürlich jetzt sehr froh, dass das kommt. Wir haben da ganz viel Input geliefert, sowohl wir als Industrie. Wir haben dafür eine eigene Allianz aus mehreren Verbänden gegründet und da zusammen Input erarbeitet. Wir haben einen Strategieprozess im BMG damals noch unter Jan Spahn mitbegleitet und mitgestaltet, die Digitale Gesundheit 2025 hieß das Programm damals. Und das ist dann irgendwie versackt. Ja, da ist dann irgendwie nicht mehr viel passiert und jetzt wird das wieder aufgegriffen und das ist natürlich erstmal super positiv. Ja, wir brauchen dringend eine Strategie, um auch in Zeiten von geringerer politischer Steuerung entsprechend keinen Stillstand aufkommen zu lassen, dass wir auch in Zeiten von Pandemien und in Zeiten von Regierungswechseln und so weiter und so fort nicht einfach an diesem Momentum verlieren, sondern trotzdem weiterarbeiten können. Deswegen ist das ganz essentiell wichtig, dass die Strategie kommt. Und ich glaube, mit der neuen Abteilungsleitung im BMG für die Digitalisierungsthemen und auch der Struktur, die dahinter steht, da erwarte ich natürlich auch ganz große Sachen. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Wir hoffen da natürlich zwei Sachen. Wir haben das, ich habe es ja gerade gesagt, ne, seit 4 Jahren reden wir letztlich gerade über den Prozess und jetzt haben wir 4 Jahre auch Input gesammelt. Und was sinnvoll wäre, wäre jetzt, glaube ich, dass wir diesen Input auch nutzen. Also wir dürfen nicht jetzt nach der Sommerpause nochmal bei Null anfangen und nochmal komplett mit dem weißen Papier anfangen, sondern wir müssen das, was wir bereits erarbeitet haben, auch nutzen und in diese Strategie transformieren. Ich glaube, das wäre ganz wichtig. Und alles, was gerade im Raum steht, so an Kürzungen und an Preisveränderungen, das ist, glaube ich, das wird sich zeigen, inwiefern das Teil dieser Strategie sein muss. Das ist natürlich, das muss nicht zwangsläufig ein gegenläufiger Prozess sein. Ne? Das ist ja immer was auch auf einer Makroebene funktionieren muss. Aber da sind wir gerade genauso überfragt wie ihr letztlich. Also da sind wir auch sehr gespannt, was da kommt.
Das könnte ja die Digitalisierung auch ein Baustein zum Einsparen sein.
Ganz genau.
So, dass wir damit helfen. Aber kommen wir nochmal zurück. Also wir sind da auch sehr gespannt, lieber Doc, was da auf uns zukommt. Kommen wir nochmal zurück auf eins deiner auch Steckenpferde, Datennutzung. Und das hängt ja auch immer eng mit KI entsprechend zusammen. E-Rezept kommt auch stetig voran. Es gibt jetzt immer jeder Tag wird im Moment neue Rekorde gebrochen an der Anzahl der E-Rezepte. Und wie siehst du es insgesamt? Hast du das Gefühl, dass da im Moment Schwung drin ist in der Digitalisierung, auch im KI-Bereich, in der Datennutzung? Oder sind wir immer noch so schleppend unterwegs? Was denkst du darüber?
Ja, also ich glaube, Schwung ist ein ganz richtiges Stichwort. Ich glaube, wir haben immer noch dieses große Thema Datenschutz so ein bisschen über uns. Das ist einfach ein unfassbar komplexes Feld und wir machen es uns da, glaube ich, auch speziell in Deutschland ein bisschen schwerer, als wir es haben müssten, um das richtig zu machen. Ja, das soll auch erstmal nicht der Nutzung im Wege stehen. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass Datenschutz und Datennutzung keine diametrale sind, sondern dass sie sich sehr gut miteinander vereinbaren lassen. Und dann kann das hohe Maß an Datenschutz, was wir jetzt in Deutschland haben, das kann durchaus auch ein positiver Effekt sein. Aber wir müssen uns jetzt in erster Linie eben auf diese Nutzungsthemen fokussieren. Und ich glaube, da merke ich tatsächlich, dass sich da ein bisschen die Geschwindigkeit erhöht. Wir haben im Koalitionsvertrag ja alle lesen dürfen, dass wir ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz bekommen. Ich kriege auch immer mal wieder mit, dass es da jetzt ein erstes Datum gibt oder einen Zeitrahmen, in dem man damit rechnen kann. Das wird dann nach gewisser Zeit wieder revidiert. Aber da ist auf jeden Fall Dampf auf dem Kessel, glaube ich. Und ich glaube, das ist dieses Signal, was wir alle haben wollen. Und ich glaube, auch auf EU-Ebene haben wir da gerade so ein Breaking Point erreicht. Das hat sich ja schon ein bisschen längerfristig angekündigt. Da haben wir diesen European Health Data Space, also den europäischen Gesundheitsdatenraum, der Anfang des Jahres in einem ersten Verordnungsentwurf dargelegt wurde. Und ich glaube, das hat auch nochmal die Debatte auf nationaler Ebene befeuert. Ja, ich weiß, dass sich die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Digitalisierung im Gesundheitswesen da sehr stark mit auseinandersetzt. Ich weiß, dass das Referat 511, also das Datenreferat im Prinzip im Gesundheitsministerium, da schon seit langer Zeit aktiv ist und versucht, die Datensilos, die wir ja durchaus haben, zu verknüpfen und da dann auch die Verbesserung der Nutzbarkeit sozusagen voranzutreiben. Und ich glaube, das sind durchaus Punkte, die ich jetzt sehr positiv wahrnehme. Jetzt ist Nutzung bei uns immer noch eher so Gesundheitsdatennutzung aufgrund der Sensibilität der Daten immer noch eher der Default, ist ein Verbot. Ja, es ist ein präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, ist, glaube ich, der gesetzlich oder der juristisch korrekte Rahmen oder die juristisch korrekte Formulierung. Das heißt, wir dürfen Daten grundsätzlich nicht nutzen, es sei denn, es gibt einen gewissen einen Erlaubnistatbestand. Das ist aber so komplex gerade, also alleine die Beantragung von der Nutzung von Daten, das ist so komplex, dass das viele einfach präventiv schon abschreckt. Und das ist auch völlig verständlich, ne? Wir haben also ganz viele unserer innovativen Unternehmen und Startups, du hast gerade KI angesprochen, die haben auch ebenso wenig die Kapazität, diese ganzen Prüfpflichten da zu erfüllen, um überhaupt an einen Datensatz ranzukommen. Ich glaube, die DSGVO sieht alleine über 60 Pflichten vor, die geprüft werden müssen. Es gibt über 80 Abwägungserfordernisse. Es gibt über 150 Erwägungsgründe, die da berücksichtigt werden müssen. Das können kleine Unternehmen oder innovative Unternehmen zumeist nicht abbilden. Und das ist so ein bisschen dieses Präventivrecht, was sich da entwickelt hat. Und da müssen wir, glaube ich, noch ein gewisses Umdenken erwirken.
Ja, findest du nicht, dass das super hinderlich ist und dass dadurch extrem viele wirklich innovative Startups ja letztendlich nicht weiterkommen, weil denen einfach die Datensätze fehlen oder die sich die Datensätze aus dem Ausland holen?
Ja, ganz genau. Die
natürlich nicht immer übertragbar sind. Ne?
Ganz genau. Also das ist das, was wir auch von unseren Mitgliedern hören. Ne? Wenn wir die Daten nicht aus dem Inland bekommen oder aus unseren Regionen bekommen, dann kaufen wir die aus Nordamerika, aus Asien. Und das geht immer so lange gut, bis man sich die Demografien mal genauer ansieht und dann merkt, das ist jetzt nicht zwangsläufig vergleichbar. Ja. Das heißt, durch die Ausweitung der Datennutzung, da haben wir auch das Riesenpotenzial, eben das zu verbessern. Ne? Da haben wir auch das Potenzial, unsere digitalen Anwendungen generell zu verbessern. Und dabei ist es erstmal egal, ob das DIGAs sind oder ob das KI-Anwendungen sind. Der Zugang dieser Unternehmen oder insgesamt der Industrie zu solchen Forschungsdatensätzen, das ist erstmal was, wo wir essentielles Potenzial sehen. Und deswegen ist das auch ganz wichtig, dass wir den EHDS-Entwurf weiter verfolgen und dass wir den auch weiter begleiten, weil der uns ganz viel davon ermöglichen wird, was wir einfach brauchen, um auch nachhaltig uns in ein datengestütztes Gesundheitswesen zu entwickeln.
Kannst du dir das erklären, warum wir hier in Deutschland so wahnsinnig, wie soll ich das jetzt ausdrücken?
Ja, warum zögerlich sind?
Ja, zögernd ist schon richtig. Ja. Nee, warum uns Datensicherheit, die natürlich da sein muss, aber warum die so übermäßig unter uns am Herzen ist?
Ach, ich glaube ganz ehrlich, das ist eine ganz, ganz große Vielfalt an Gründen. Ich glaube, insbesondere wenn wir in unsere Vergangenheit gucken, dann sind so Themen wie der gläserne Mensch oder der gläserne Patient auch natürlich ein sensibles Thema. Ne? Ich glaube, das wird aber, also ich glaube, wenn wir in andere Länder gucken, dann gibt es andere Probleme, die vielleicht nicht sich so sehr um Datenschutz und Datennutzung bemühen. Wenn ich jetzt nach Israel gucke oder in einen Großteil der skandinavischen Länder oder nach Estland, dann haben die da einfach eine andere Kultur des Umgangs mit Daten. Da ist nicht so sehr wichtig, wer auf Daten zugreifen kann, sondern mehr, dass die Daten, wenn sie denn digital vorliegen und genutzt werden können, dass die auch integer sind. Und ich glaube, das wäre was uns auch sehr gut tun würde. Aber dafür ist ein Kulturwandel nötig und da wissen wir alle, dass das ein richtig dickes Brett zu bohren ist. Dementsprechend, das werden wir, glaube ich, in sehr langsamen und sehr zeitintensiven Schritten bewerkstelligen müssen. Ich glaube, was da vielleicht noch ein Punkt, der da noch vielleicht eine ganz essentielle Rolle spielt, ist das, was das öffentliche Meinungsbild dazu hergibt. Also insbesondere, wenn ich darüber nachdenke, wie negativ die Berichterstattung zu Datenschutzthemen oder zu Datenleaks oder zu etwaigen IT-Sicherheitsthemen ist. Also wenn ich jetzt der Otto-Normalverbraucher wäre, wenn ich jetzt ein Bürger wäre oder ein Patient wäre, der sich nicht tiefer damit auseinandersetzt, dann hätte ich vermutlich auch erstmal so ein bisschen Bauchschmerzen bei dem Thema, meine Daten dann in der EPA zu speichern oder da Zugriffsrechte zu verteilen. Das ist aber, also das wird bestärkt durch diese negative Berichterstattung. Und wenn wir das schaffen, da zumindest eine objektive Berichterstattung mit einfließen zu lassen und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz essentieller Punkt, da auch stärker darüber aufzuklären, ja, über die Potenziale, über die Folgen, über die Mehrwerte, aber natürlich auch über die Risiken. Und das muss ganz klar sein, ne? Das ist ein Riesenschritt, den wir machen können. Also die Patienten und die Bürger in die Lage versetzen, informierte Entscheidungen zu treffen bezüglich der Nutzung ihrer Daten und auch des Schutzes ihrer Daten. Das ist ganz essentiell. Und das ist nicht nur bei den Autonomalverbrauchern und bei den Bürgern so generell notwendig, sondern das ist auch in den anderen Entscheidungsstrukturen ganz essentiell. Also in der Politik, in der Industrie selber auch, die Verwendung von entsprechenden Technologien und Daten darüber aufzuklären, was da möglich ist oder was da aktuell nicht von den Rahmenbedingungen abgedeckt wird. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz essentieller Punkt.
Ja, ich glaube einfach auch tatsächlich nochmal auch auf Aktualität prüfen und diese Aufklärung, auch diesen Sinn dahinter. Warum machen wir das? Es geht nicht nur darum, Daten zu nutzen, um dann wahnsinns Geld zu verdienen, sondern ich glaube, da sind wir uns hier alle einig, dass man da tatsächlich wahnsinnig sinnvolle Bewertungen von Therapien vornehmen kann. Jetzt stehen wir aber erstmal wieder vor dem Herbst und man kriegt so ein bisschen den Eindruck wieder, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Doc, Corona rückt wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund. Lauterbach hat auch eher so einen kritischen Blick, glaube ich, drauf. Was denkst du, sind wir gut aufgestellt für so ein Szenario? Sag mal, aus politischer Sicht?
Tja, das ist, glaube ich, die Frage, die uns gerade alle umtreibt, ne? Also ich glaube, was wir in der Vergangenheit jetzt gesehen haben, ist, dass wir zumindest, was unsere Lösungen und unsere, dass die Lösungen, die wir anbieten konnten in den vergangenen Wellen, dass die relativ schnell zur Verfügung gestanden haben. Ich glaube, auch wenn die nicht von Anfang an perfekt waren, das ist vielleicht nochmal so ein zweiter Punkt, ich glaube, die sind dann auch sehr schnell und sehr in einem guten iterativen Prozess auf gute Lösungen angepasst worden. Und ich glaube, das ist ein ganz essentieller Schritt. Also wir haben ganz viel gelernt, wie wir die Digitalisierung nutzen können im Zuge der Pandemie jetzt. Was mich da natürlich irgendwie immer so ein bisschen damit Bauchschmerzen noch belegt, ist, dass wenn wir uns die Lessons, also das BMG hat ja beispielsweise ein Lessons Learned für die Pandemie angekündigt, das soll im zweiten Halbjahr 2022 rauskommen. Also soweit wir informiert sind, wird da kein Punkt Digitalisierung draufstehen. Und das finde ich ziemlich schwierig, weil ich glaube, ohne die Digitalisierung hätten wir das bis dato nicht so gut bewältigen können. Und die Beispielsliste relativ lang, ne? Also egal, ob wir da jetzt über Kontaktverfolgungs-Apps reden oder über das Divi-Intensivregister oder vor allem auch die Möglichkeit oder vor allem die Geschwindigkeit der Sequenzierung des Virus und auch der Entwicklung des Wirkstoffs im Anschluss daran. Das wäre ohne Digitalisierung noch oder ohne digitale Anwendung auch einfach nicht möglich gewesen, beziehungsweise da wären wir jetzt noch dabei. Und dass sich das nicht in diesem Lessons Learned widerspiegelt, das finde ich ein bisschen traurig. Ich glaube, da muss sich auch die Politik ganz stark selber an die Nase fassen und da auch nochmal aufwachen. Das ist auch ein Eindruck, ich glaube, der Eindruck, der spiegelt nicht die aktuellen Gespräche wider. Ja, wir sind, glaube ich, immer, wenn wir mit dem Gesundheitsausschuss reden und auch wenn wir mit dem BMG reden, uns einig darüber, dass Digitalisierung da ganz essentiell ist und dass das auch der Weg in die Zukunft ist. Wenn wir jetzt auf den Herbst gucken, das ist natürlich noch große Teesatzleserei, die da passiert. Also keiner weiß, wie diese potenzielle Herbstvariante sich darstellen wird, wie letal die sein wird, beziehungsweise wie schwerwiegend die sein wird. Keiner weiß, wie genau die Welle verläuft. Ich denke, da sind wir auch auf die ganz normalen, in Anführungszeichen, Maßnahmen angewiesen, die wir auch in den letzten Wellen wahrgenommen haben. Also einfach hohe Impfrate, gute und verlässliche Testraten, und dann bin ich sicher, dass wir da auch durchkommen werden.
Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube auch, impfen ist die einzige Chance, die wir da haben, die wirklich hilft. Und ansonsten hoffen, dass da nicht die bösere Variante jetzt auf uns kommt, was ich allerdings nicht glaube. Ja. Zum Schluss würden wir dich gerne fragen, jemand, der sich eigentlich den ganzen Tag mit Digitalem beschäftigt, hast du noch eine analoge Gewohnheit, die sich nie digitalisieren lässt?
Ja, also ich weiß nicht, ob sie sich nicht digitalisieren lässt, aber da kommt es dann, glaube ich, doch nochmal auf eine persönliche Präferenz an. Also was ich tatsächlich immer noch analog mache oder zumindest zu einem Großteil analog mache, ist, wenn jetzt ein neuer Gesetzesentwurf rauskommt, wie jetzt zum Beispiel die EHDS-Verordnung, muss ich leider gestehen, dann drucke ich mir die doch gerne aus und markiere da mit Stift und Textmarker drin rum und schreibe mir da meine Notizen rechts und links auf. Das ist, glaube ich, einfach so ein Haptik-Ding oder so, wie man es früher aus der Uni gelernt hat. Mhm. Das kann man bestimmt auch digital anbieten, aber ich habe das Gefühl, mir bringt es mehr, wenn ich das haptisch mit der Hand mache. Genauso auch, wenn ich Bücher lese oder irgendwelche Magazine lese oder meine To-Do-List schreibe. Das ist, glaube ich, dieses bestätigende Moment, wenn man dann was abhaken kann oder durchstreichen kann, dass man das besser behält.
Ja, definitiv.
Ja, sehr schön. Lieber Dennis, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir von dir über die Digitalisierung noch viel lesen werden, egal ob dann ausgedruckt oder digital. und daher darf ich zu unserer berühmt-berüchtigten letzten Frage kommen, im Podcast und in dieser Serie. Wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft?
Ja, also ich sehe mich ja gerne als Optimist, auch wenn man in dem Regulatorikbereich auch viel gegen Windmühlen natürlich kämpft. Ich glaube, meine Diagnose Zukunft ist eine sehr positive. Ich glaube, wir werden in relativ nahem Zeitabstand mit dem European Health Data Space und dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz große Fortschritte erzielen und die Potenziale ausnutzen können, die uns Gesundheitsdaten oder die Nutzung von Gesundheitsdaten ermöglichen. Und wenn wir das dann auch schaffen, diese Potenziale in wahrnehmbare Mehrwerte für die Versorgung umzumünzen, dann bin ich mir ganz sicher, platzt so ein bisschen der Knoten hin zur Transformation der digitalen Transformation im Gesundheitswesen und hin zu auch einem datengestützten Gesundheitswesen, was zukunftsfähig ist und was modern ist und wo wir uns dann auch nicht mehr mit im internationalen Vergleich verstecken müssen.
Ja, das würden Tobi und ich beide sehr begrüßen, wenn das
so klappt. Können wir unterschreiben.
Sehr gut. Vielen lieben Dank. Das war wieder eine neue Episode der Diagnose Zukunft heute mit Dennis Geisthardt, seines Zeichens Referent des Bundesverbands Gesundheits-IT e.V. und natürlich dem Tobias Leipold und dem Ollen
Doc Esser.
So sieht's aus. Bleibt gesund, gewogen. Tschüss.
Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktion@diagnosezukunft.de. Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.